Herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Gemeinschaft Fulda. Diesmal mit dem Thema Liebe ist alles mit Stefan Pichotka.
Ich hatte vorhin überlegt, dass ich sage, ich habe 10 Irrlehren eingebaut in die Predigt und ihr müsst die finden. Nein, müsst mal gucken, ob ihr welche entdeckt. Würde mich auch interessieren. Aber ernsthaft, was ich meine ist, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch sagt, Mensch, das sehe ich anders oder ich habe eine Rückfrage, lasst uns bitte nachher drüber reden, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Liebe ist alles. Ist das Thema, aber jetzt tut doch bitte einmal so, als wüsstet ihr gerade gar nicht, worum es geht. Und jetzt stellt einem euch mal vor, Jan hätte vorhin gar nichts erzählt zu dem Text. Und ihr wüsstet überhaupt nicht, worum es gehen würde. Versucht das mal euch vorzustellen. Bereit? Was würdet ihr sagen, woran erkennt man einen Christen? Müsst es nicht laut sagen, aber versucht mal für euch diese Frage zu beantworten. Also jetzt, ich weiß nicht, wie eure Prägung ist. Aber meine Prägung in der Gemeinde, in der ich groß geworden bin, da ging es sehr deutlich darum, dass man wusste, woran man einen Christen erkennt. Also mal Faustformel, wenn du Christ bist, dann gehst du sonntags in die Gemeinde. Dann bist du da. Also das ist etwas, was ich von früh auf gelernt habe, was meine Eltern mir spätestens in der Teenagerzeit beibrachten. Wer samstags feiert, kann auch sonntags in den Gottesdienst gehen. Ja, war so. Ja, war so. Wir waren nicht immer ganz klar da, dabei, aber es war klar, sonntags morgens sitzt du im Gottesdienst. Das war logisch. Wenn du Christ bist, dann machst du stille Zeit. Die Jüngeren wissen wahrscheinlich gar nicht, was ich meine. Stille Zeit, also, dass ich sage, mindestens einmal am Tag in der Bibel lesen. Also nur Losung und Lehrtext gilt nicht, man sollte sich schon mindestens eine halbe Stunde Zeit nehmen. Guter Christ bist du es, wenn du es morgens machst. Es ist aber auch okay am Nachmittag oder Abend, aber ob das so richtig ist, weiß man noch nicht, ja. Wir wussten, gute Christen oder Christen erkennt man daran, dass sie eben zusammenkommen, dass sie Zeit miteinander verbringen und dass sie Zeugnis sagen können. Das hat nichts mit Schule zu tun, sondern dass sie sagen können, was heißt es für dich, Christ zu sein? Das war im Wesentlichen für uns die Definition. Dann gab es noch mal so ein paar kleinere Sonderregelungen im Blick auf die Kleidung. Ja, gut war es, wenn man einen eher konservativen Stil hatte, nicht anstößig, nicht teuer, aber wichtig, sauber. Die Haare sollten gepflegt sein, aber nicht modisch. Ob man als Christ rauchen durfte oder nicht, hing im Wesentlichen davon, ob man aus dem Sauerland kommt oder nicht. Ja, der Sauerländer durfte rauchen. Wenn man in der Pfalz war, dann durftest du nicht rauchen, aber Alkohol trinken, wo der Sauerländer sagen würde, ein Christ trinkt keinen Alkohol. Ja, ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt. Mein großer Traum war ja immer mal eine Gemeindefreizeit mit Sauerländern und Siegerländern zu machen. Sauerländern und Pfälzern zu machen und dann einfach mal das Popcorn rausholen und gucken, was passiert. Ja, wenn es dann abends gemütlich wird. Wichtig ist auch, wenn du sagst, ich bin wirklicher Christ, dass du weißt, was in der Bibel steht, dass du sie kennst und was wichtig ist, dass du sie natürlich glaubst. Und je wörtlicher du sie nimmst, umso mehr bist du Christ. Und wenn du an manchen Stellen sagst, ob das wirklich so war, schaut man einen schon in der Bibelstunde mal an und sagt, na, ist sie denn oder ist er denn noch richtig? Wenn jemand sagt, ich habe so ein paar Schwierigkeiten damit, dass da jemand über 900 Jahre alt wurde. Dass man sagt, nee, warum denn, das ist so, steht doch da. Ja, aber ich stell's mir, ja, glaubst du das etwa nicht? Ja. Bin ich dann noch Christ, wenn ich sage, ich weiß nicht? Oder an sprechende Esel? Oder dass wir fest daran glauben, weil es steht in der Bibel, dass die Sonne stillstand. Die steht übrigens immer still. Nur die Erde dreht sich drum. Ja, aber dass es dann heißt, explizit, und da stand dann mal die Sonne still. Also heißt, dass die Bibel davon ausgeht, dass die Sonne sich eigentlich dreht und die Erde stillsteht? Irren wir uns dann da, wenn wir mal in den Weltraum schauen und sagen, es ist eigentlich ganz anders? Bin ich Christ, wenn ich an dieser Stelle sage, ich bin mir nicht so ganz sicher? Oder mache ich mich einfach nur verdächtig? Woran kenne ich, dass ich Christ bin? Geht es um mein Glaubensbekenntnis? Oder darum, wie laut und wie leidenschaftlich ich es spreche? Erkennt man daran, dass ich zu Jesus gehöre? Und wer erkennt, ob es ein Lippenbekenntnis ist, ob es wirklich echt und ehrlich ist? Manchmal bin ich mir ja selber nicht so ganz sicher, glaube ich das wirklich? Es gibt ja so Lebensphasen, dass man sagen kann, glaube ich das denn eigentlich noch? Bin ich noch Christ, wenn ich aus eigener Kraft nicht mehr glaube? Woran erkennt man, dass wir Christen sind? Und Jesus bringt das so wunderbar einfach auf den Punkt. Einfach im ersten Moment, weil die Fragen tauchen ja dann erst auf. Ich lese es nochmal vor, ab Vers 34, Johannes 13, da sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das klingt ja jetzt mal so vertraut. Also würde ich jetzt mal sagen, wer hört das heute zum ersten Mal? Ich vermute mal, die Finger würden unten bleiben, dass man sagen kann, ja, habe ich schon mal irgendwie gehört, passt auch irgendwie zu Jesus, ist so typisch für ihn. Und doch hat dieser Satz ja was unglaublich Radikales. Weil dieser Titel, Liebe ist alles, ist ja genau das, was Jesus hier sagt. Daran wird die Welt erkennen, ob ihr meine Jünger seid. Dass ihr Liebe untereinander habt. Also bis zu diesem Punkt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Danach erwarten wir doch eine gewisse Liste von Dingen, was dann passieren muss, worauf man dann achten muss. Und Jesus sagt, nee, nur Liebe. Dass ihr Liebe untereinander habt. Und Jesus sagt nicht, das ist so das Sahnehäubchen. Auch das würden wir ja relativ schnell sagen, dass man sagen kann, ja, das mit der Liebe ist ganz toll und wenn wir dann so eine Gemeinschaft sind, die sich auch noch gut versteht, also die nicht nur richtig glaubt, die nicht nur das richtige Bekenntnis hat, sondern die sich auch noch liebt, da würden wir sagen, ja, das ist eine tolle Gemeinde, aber wir würden sagen, zur Not kann man auch auf Liebe verzichten, solange das Bekenntnis stimmt. Und Jesus sagt, nein, nein. Nein, es ist das Erkennungszeichen. Für ihn sind es nicht die Räume. Für ihn ist es nicht die Frage, ob wir ein Kreuz an die Wand hängen. Also versteht mich bitte richtig, ich sage nicht, lass uns die Kreuze abnehmen, ja? Sondern ich möchte darauf aufmerksam machen, was sagt Jesus uns hier? Dass er sagt, die Welt wird euch daran erkennen, ob ihr Liebe untereinander oder dass ihr Liebe untereinander habt. Und diese Aussage ist nicht nur verwirrend, sondern sie ist ja auch verunsichernd. Denn die Frage ist ja, was ist, wenn ich das nicht hinbekomme? Wenn ich hier im Gottesdienst sitze und ich merke, mein Puls beschleunigt sich, weil ich irgendjemand sehe, den ich eigentlich nicht sehen will. Oder man merkt, man hat einfach Riesenkonflikte oder es gibt irgendetwas, was mich furchtbar an einem anderen stört und aufregt. Bin ich dann von jetzt auf gleich kein Christ mehr? Weil Jesus sagt doch, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und wenn ich den anderen gerade nicht liebe, dann bin ich kein Christ mehr? Und ist Liebe nicht ein viel zu schwaches Wort, um damit unsere gesamte Zugehörigkeit auszudrücken? Also lasst uns das mal wirklich überlegen. Ja, wir reden hier über 2000 Jahre Kirchengeschichte. Schaut euch mal an, wie groß und wie bunt die Kirche Jesu ist. Durch diese Jahrhunderte hindurch. Und alles steht und fällt mit der Liebe? Könnte man nicht sagen, naja, so ein paar Gebäude zählen schon dazu, so ein bisschen Veranstaltungen und Gottesdienste und so ein bisschen Rituale und ein bisschen Bekenntnisse und die Lieder, die sind wichtig und die Gebete, die wir sprechen. Wir können es doch nicht alles von der Liebe abhängig machen, oder? Das geht doch nicht. Wir müssen auch mal über die anderen Dinge reden. Das ist zu schwach, das funktioniert doch nicht. Ist Liebe wirklich alles? Und Jesus sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ihr merkt, wir müssen genauer hinschauen. Und Jesus sagt eben auch, ich gebe euch damit ein neues Gebot, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. Und das bringt uns zu dieser Frage, was ist eigentlich neu an diesem Gebot? Weil Liebe ist ja jetzt nicht irgendwie nur eine Erfindung, dass Jesus gesagt hat, liebt einander und alle sagen, was meint er mit Liebe? Liebe ist ja durchaus etwas, was damals auch schon bekannt war. Und auch dieses Gebot zur Nächstenliebe war jetzt nichts Neues. Also sich einander zu lieben war nichts Neues. Wir finden es in 3. Mose 19, Vers 18. Da heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr, dein Gott. Und Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Habt ihr es gehört? Was ist neu an dem Gebot? Ruft mal rein, wer es gehört hat. Also das alte Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Merkt ihr es? Es geht mit einem Mal um eine neue Form von Liebe. Wir sollen nicht mehr einander lieben wie uns selbst, sondern mit der Liebe, mit der er uns geliebt hat. Er sagt nicht so, liebt jetzt, macht da jetzt mal weiter und liebt euch auch weiterhin so, wie ihr euch selbst lieben kann, sondern es geht um eine neue Form der Liebe. Das Neue an dieser Liebe ist, einander zu lieben, wie ich euch geliebt habe. Nicht einander zu lieben, wie du dich selber liebst. Das ist ein Unterschied. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber meine Fähigkeit, selber zu lieben, kommt nämlich relativ schnell an ihre Grenzen. Weil ich mache sie ganz schnell von äußerlichen Dingen auch abhängig. Also wenn ich jemanden sympathisch finde, wenn wir auf einer Wellenlänge unterwegs sind, wenn der andere nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel redet, wenn diese Person vielleicht attraktiv aussieht und gute Ansichten hat, die mich überzeugen, wenn wir fair auch über unsere Unterschiedlichkeiten reden können, wenn wir einander stehen lassen können, wenn wir uns einfach nett und freundlich begegnen können, dann würde ich sagen, das kriege ich hin. Diesen Menschen zu lieben, ja, das schaffe ich. Und wenn ich vielleicht auch noch die Situation dominiere, dann kann ich auch bestimmen, ob ich den anderen liebe oder nicht liebe. Ich kann es steuern. Aber was immer ganz wichtig ist, der andere ist immer von dem Prädikat abhängig, liebenswert. Du bist in meinen Augen es wert, geliebt zu werden. Es gibt irgendeinen Grund, der mich davon überzeugt, dass ich dich lieb habe. Auf der anderen Seite, wenn ich einen schlechten Tag habe und mich nicht selber auch nicht lieben kann, dann ist ganz schnell auch ganz viel Hass für andere da. Dann bin ich gereizt und verletzend, dann bin ich vielleicht kritisch und vielleicht auch manchmal sarkastisch und gemein. Denn wenn ich morgens in den Spiegel schaue und sehe die Person, die mir da gegenüber ist und ich sage, ich finde dich ziemlich doof heute Morgen, dann fällt es mir schwer, auch andere zu lieben. Dann schaffe ich das nicht. Und das ist diese Kraft des alten Gebotes, dass ihr einander euch lieben sollt, so wie ihr euch selbst liebt. Also den anderen so zu, wie ich mich selber liebe, ist tagesformabhängig. Ist unglaublich brüchig. Ist fragil. Und wenn mein Glaube brüchig und voller Zweifel ist, dann kann ich auch leicht die Rechtgläubigkeit des anderen behaupten und unterstellen, dass er vielleicht nicht richtig ist. Wenn meine Liebe zum anderen immer davon abhängig ist, von meiner eigenen Leistung, dann will ich dem anderen vielleicht auch unter Umständen unterstellen, dass er nicht so ganz richtig liebenswert ist, weil dann fühle ich mich selber besser. Nächstenliebe aus eigener Kraft muss davon überzeugt sein, warum sie lieben soll. Ich kann nur das Liebenswerte wirklich lieben aus eigener Kraft. Und deswegen stößt meine eigene Nächstenliebe immer unglaublich schnell an ihre Grenzen. Und darum geht der, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er sein Leben für sie gab, auch einen ganz anderen Weg mit uns. Und er gibt uns ein neues Gebot, dass wir einander lieben sollen, wie er uns geliebt hat. Nicht, wie wir uns lieben können. Und diese Liebe ist tatsächlich noch einmal aus einer ganz anderen Welt. So anders, dass die Verfasser des Neuen Testaments auch hier ein ganz eigenes Wort verwendet haben. das mit Sicherheit die Menschen damals auch schon kannten. Das Wort war bekannt, aber es wurde fast nicht gebraucht, weil es in der Kultur der Juden und gerade der Griechen letzten Endes keinen großen Platz hatte. Wenn Griechen von Liebe sprachen, dann benutzten sie sehr oft das griechische Wort Eros. Ja, ihr kennt Erotik. Wobei es wichtig ist, der Grieche meinte mit Eros nicht nur körperliche Anziehungskraft. Eros war für ihn alles das, was ich vorhin gesagt habe. Eros war die Liebe, die irgendeinen Grund hat. Da ist eine schöne Vase, die liebe ich, weil sie schön ist. Weil sie eine tolle Form hat, weil sie wertvoll ist, weil mir das Muster gefällt, weil... Und es ist immer Eros. Eros und das Wort weil gehören ganz eng zusammen. Ich liebe dich, weil. Es gibt einen Grund. Und wenn es den Grund für mich nicht mehr gibt, dann liebe ich dich auch nicht mehr. Punkt. Und ihr merkt ganz schnell, wenn das die Form von der Liebe untereinander ist, dann funktioniert das oft nicht. Wenn wir sagen, wir sind gerne hier Teil dieser Gemeinde, weil... Ja, oder ich begegne dem anderen gerne, weil er so toll ist, weil die Veranstaltungen so gut sind, weil das und das geschieht, deswegen bin ich hier. Das funktioniert nicht. Die Liebe zur Gemeinde kann nicht Eros sein. Es muss etwas anderes sein, sonst ist es immer brüchig. Und deswegen haben die Verfasser des Neuen Testaments, um sich eben auch davon zu distanzieren und zu sagen, es geht um etwas Neues. Sie haben ein anderes Wort genommen. Ihr habt es wahrscheinlich schon tausendmal gehört. Es ist das Wort Agape. Agape ist es, die Jesus ans Kreuz trieb. Für die, die ihn nicht lieben wollten. Die über ihn lachten, die ihn verachteten, die ihn misshandelt haben. Agape ist die Liebe, die kein Weil braucht. Agape ist die Form der Liebe, die einfach liebt. Die eine Entscheidung trifft. Agape ist übrigens viel mehr Kopf und viel mehr Hand und viel mehr Bein und gar nicht mal so sehr Gefühl. Wir sind ganz oft dabei, dass wir sagen, Liebe, das muss sich irgendwie anfühlen. Agape ist oft die Entscheidung. Ich habe mich dazu entschieden, dich zu lieben. Ich habe mich dazu entschieden, dass wir miteinander Gemeinde gestalten. Klammerbemerkung, das wäre jetzt die erste Häresie, weil keiner von uns hat sich dafür entschieden, Teil der Gemeinde Jesu zu sein. Das war ja seine Idee. Er hat uns gerufen. Agape ist diese Form der Liebe, die Gott jeden Tag neu gut über dich denken lässt. Agape ist diese Liebe Gottes zu uns, bei der er uns immer wieder und wieder ins Herz schaut, und genau weiß, wie es in unserem Herzen aussieht. Agape ist die Liebe, mit der Gott dich liebt, obwohl er genau weiß, wer du bist und wie du bist. Weil das ist ja so ein bisschen für uns dieses Unfassbare. Wir haben oft diese ganz großen Schwierigkeiten, dass wir gar nicht sagen können, wie kann Gott mich denn noch lieben? Ich weiß nicht, ob er euch jemals diese Frage gestellt hat. Wenn wir mal so richtig, entschuldigt den Ausdruck, Bockmist gebaut haben, dann fragen wir uns ganz oft, wie kann dieser Gott mich noch lieben? Und hier verwechseln wir Eros und Agape. Wenn wir meinen, Gott liebt aus Eros heraus, dann werden wir immer ganz schnell sagen, nach dem, was ich jetzt gemacht habe, wird Gott mich nicht mehr lieben. Aber wenn wir begreifen, diese Liebe Gottes ist Agape, dann verstehen wir es, weil es ist eine bedingungslose Liebe. Es ist eine Liebe, die sich für uns aus eigenen freien Stücken entschieden hat, die niemals sagt, ich liebe dich, weil du heute mal alles richtig gemacht hast. Das ist Eros. Agape sagt, ich liebe dich. Punkt. Ich liebe dich einfach. Und mit einem Mal wird alles deutlich, mit einem Mal macht es Sinn. Denn das ist die Liebe, mit der Christus uns geliebt hat. Und das soll diese Liebe sein, mit der wir einander lieben sollen. Dass wir es nicht voreinander begründen müssen, warum wir liebenswert sind. Und ich gehöre ja auch nicht nur für mich zu Christus, sondern wir gehören einander dazu. Und wir merken, mit einem Mal gibt es eine ganz enge Verflechtung. Dieser Jesus liebt mich bedingungslos. Und er liebt dich und den Nächsten und den, den du gar nicht magst und den, mit dem du einen riesen Streit hast, genauso bedingungslos. Und wir sind untereinander verbunden. Ja, die Bibel benutzt das Wort der Geschwister. Ich glaube, dass dieses Wort der Geschwister noch viel zu schwach ist, um das auszudrücken. Wir sind eine ganz tiefe Einheit. Jesus betet, Vater, mach sie eins, wie du und ich eins sind. Darum geht es. Dass wir einander verbunden sind, wie Vater und Sohn miteinander verbunden sind. Und wenn Christus diese Liebe für uns hat, dann ist es so naheliegend, dass er sagt, und diese Liebe ist keine Einbahnstraße, sondern soll jetzt auf alle übergehen. Und an einer Stelle übrigens auch bei Johannes heißt es einmal in seinem Brief, dass Gott nicht nur Liebe hat, sondern dass Gott die Liebe ist. Ihr kennt noch das alte Kinderlied, Gott ist die Liebe. Findet sich im Johannesbrief. Gott ist die Liebe. Und das ist theologisch ein Riesenunterschied, ob Gott liebevoll ist, ob Gott den Charakterzug hat, dass da auch Liebe für uns ist, oder ob Gott die Liebe ist. Und wenn wir das verstanden haben, dass Gott die Liebe ist und wenn wir seine Kinder sind und wenn wir zu Christus gehören und wenn wir einander eine ganz tiefe Einheit sind, ja, dann macht es doch Sinn, dass Christus sagt, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht. Die Art und Weise, wie ihr miteinander redet. Ich sage nicht, hängt die Kreuze ab, hört auf mit den Bekenntnissen oder sonst irgendetwas. Nein, ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Aber dass wir das verstehen, dass das eigentliche Kriterium unserer Erkennung, die Art und Weise, wie wir, ob wir Gemeinde Jesu sind oder nicht, das erkennen wir daran, ob wir Liebe untereinander haben. Und das hat was Revolutionäres. Das hat was Radikales. Die Frage ist, was bedeutet das eigentlich praktisch? Ich habe mal ein paar Thesen mitgebracht. 4 Stück sind es. 4. Und ich möchte sie ganz kurz mal vorlesen, was ich damit verstehe. Was heißt es, wenn das Liebe untereinander zu haben? Liebe im Alltag oder im Gemeindealltag. Hier ist Liebe nicht exklusiv, sondern sie gilt wirklich jedem Menschen. Da wir nicht entscheiden, wer zu Christus gehört, sondern er, treffen wir immer wieder neu die Entscheidung, dass jeder Mensch bei uns herzlich willkommen und eingeladen ist, ein Teil unserer Gemeinde zu sein. Wisst ihr, ich höre das sehr oft, dass wir sagen, bei uns ist jeder herzlich willkommen. Wir reden davon, dass es in Deutschland 10 unterschiedliche soziale Milieus gibt. Und alle Gemeinden in Deutschland erreichen im Augenblick 8,5 Milieus. 8,5 Milieus in Zahlen, das sind einige Millionen Menschen. Das ist der größte Teil, das sind über 85% unserer Gesellschaft werden im Augenblick von der Gemeinde Jesu nicht erreicht, weil viele sagen, ich fühle mich da auch nicht willkommen. Und wir müssen an vielen Stellen über den Schatten springen. Zu sagen, jeder ist bei uns willkommen, heißt eben nicht zu sagen, jeder darf hier reinkommen, solange er oder sie bereit ist, sich dann auch anzupassen. Wisst ihr, wir haben nicht das Monopol auf die Gemeinde. Wir bestimmen nicht, wer dazugehört und wer nicht und wie jemand zu sein hat und wie nicht. Welche Farbe die Haare sein müssen, woher diese Leute kommen, wie sie denken oder sonst irgendetwas. Das liegt nicht in unserer Macht, weil wir sind nicht die Herren über die Gemeinde, sondern das ist unser Herr. Nicht wir sind diejenigen, die sagen, wir entscheiden uns für die Gemeinde, sondern er ruft uns in seine Gemeinde. Und Liebe beginnt damit, dass wir tatsächlich sagen, bei uns ist wirklich jeder willkommen. Und es fällt mir manchmal schwer und ich kann das manchmal schwer aushalten und ich finde diesen Menschen wirklich sehr störend und sehr schwierig und er hat einen Lebensstil, der meinem absolut widerspricht. Und mir gräuselt es, wenn ich dann höre, was er alles schön und gut findet und welche Musik er hört. Aber ich werde jetzt nicht Eros anwenden. Eros würde diesen Menschen ablehnen. Agape sagt, ich nehme dich an, wie Christus dich angenommen hat. Gelebte Liebe heißt, die Sprache macht die Musik und die Haltung die Melodie. Wir wissen das selber. Unsere Worte können unglaubliche Werkzeuge sein, können Methoden und Mittel der Heilung sein, können aber auch richtig Waffen sein. Und wie oft habe ich in der Gemeinde auch den Satz gehört, ich bin ja nur ehrlich. Ja, Jan, ich habe dir jetzt hier gerade verbal mal so richtig eine runtergehauen, aber dann weißt du wenigstens, woran du in mir bist. Ja, ich hab dich mal so richtig verbal verprügelt. Sei dankbar, dann weißt du, wie ich wirklich denke. Ich bin ehrlich. Aber dann stimmt doch was in meinem Herzen nicht. Meine Worte sollen doch voller Liebe sein. Die Art und Weise, wie ich Konflikte anspreche, wie ich Schwierigkeiten anspreche, sollen von dieser Liebe geprägt sein. Also wir beide haben kein Problem, aber hätten wir ein Problem miteinander, wäre es meine Aufgabe zu sagen, wie können wir miteinander reden, dass die Liebe Christi unter uns sichtbar wird. Und wir versuchen das manchmal und dann wird das so ein Wischiwaschi und wir trauen uns gar nicht, Dinge beim Namen zu nennen oder Dinge auszudrücken oder was auch immer. Und wir meinen dann immer lächeln und frohlocken und immer freundlich sein und nie was Kritisches ansprechen. Das sei dann die richtige Form. Nein, ihr Lieben, das ist Heuchelei. Ich darf es sagen, du pass auf, ich habe ein Problem mit dir. Und es tut mir weh und ich möchte es gerne ansprechen, weil es mir wichtig ist, dass wir es miteinander klären. Weil ich möchte, dass die Liebe Christi unter uns sichtbar wird. Mein Ziel ist es, dass wir heile Beziehungen haben und nicht, dass ich als Sieger aus einem Konflikt herausgehe. Dass wir einander aushalten, wo es nicht funktioniert. Und sagen, wir leiden auch darunter, wenn wir heute Abend auseinandergehen würden und wir hätten einen Groll, dass wir sagen, ich zucke nicht mit den Schultern und sage, so ist es, sondern ich sagen kann, was kann ich tun, damit die Liebe Christi wieder unter uns sichtbar wird. Die Liebe entdeckt die Schönheit im Anderen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich habe so diese ganz tiefe, feste Überzeugung, wenn alle so wären wie ich, wäre die Welt viel besser. Ja, wenn alle so denken würden und alle das schön finden würden, was ich, es ist ja auch so naheliegend, ja. Also ich kann auch nicht verstehen, warum jemand eine andere Meinung hat, weil die ist doch so klar und richtig, was ich denke. Und ihr merkt, damit bleibe ich bei einem so flachen Horizont. Da ist mein Denken so arm, so ärmlich, wenn ich mich tatsächlich zum Maßstab über andere setze. Du bist heute mein Ziel. Ja. Ist okay, ja? Du moderierst ja auch. Dass ich sage, wenn ich höre, Jan denkt anders, dann hilft mir das, meinen Horizont weiterzubekommen. Wenn Jan sagt, ich verstehe einen Bibeltext anders, dann ist er nicht mein erklärter Feind, sondern ist er vielleicht mein Bruder, der mir hilft, einen weiteren Horizont zu bekommen, der mir hilft, vielleicht herauszutreten aus meiner eigenen Tradition, die vielleicht gar nicht so bibeltreu ist, wie ich immer denke, sondern die einfach nur biografisch begründet ist. Und mit einem Mal hilft es mir, einen weiten Horizont zu bekommen und ich entdecke, dass dieser Bruder für mich so wertvoll ist. Wenn ich diese Liebe für ihn nicht empfinde, wenn ich ihn als Gegner in der Bibelstunde entdecke, und sage, und heute werden wir uns mal wieder so richtig die Köpfe heiß reden und dann gucken wir mal, wer mehr Bibelverse kennt. Dann wird unsere Atmosphäre hartherzig, brutal. Dann machen Bibelstunden keinen Spaß. Ja, es gibt so ein paar Leute, die haben dann Spaß, aber das sind immer nur zwei. Die anderen gehen nach Hause und sagen, wie kalt ist es bei uns nur. Und zu sagen, ich möchte dich als Ergänzung entdecken, ich möchte dich als wertvollen Menschen entdecken, ich möchte auch deine theologische Überzeugung, die anders ist als meine, tatsächlich auch als Ergänzung entdecken. Und ja, ich darf mich mit dir reiben und ja, ich darf sagen, ich verstehe diesen Bibeltext an dieser Stelle anders. Und wenn wir merken, hier sind zwei Widersprüche, aber dann lassen wir es doch auch mal stehen. Wir entscheiden nicht, wir sind nicht die Richter über das Wort Gottes. Sondern wir sind nur Empfänger, wir sind Hörende. Wir sind auch nicht die Wächter über das Wort Gottes, das ist Gott selbst. Lasst uns ihm vertrauen, dass er schon dafür sorgt, dass sein Wort sich durchsetzen wird. Ein Gott, der mit seinem Wort ein Universum schafft. kann auch sein Wort unter uns bewahren. Und wir sind Hörende, wir sind Diener, wir sind Hinhörende. Und das bedeutet eben auch, das ist mein letzter Punkt, Liebe hält auch theologische Spannungen aus. Die Bibel als das geschriebene Wort Gottes ist für uns Maßstab für unsere Lehren und Leben. Und dabei erleben wir immer wieder, dass wir beim Lesen der Bibel, beim Nachdenken und dem gemeinsamen Austauschen unterschiedlich oder Aussagen unterschiedlich verstehen. Und das bedeutet es eben auch, voneinander zu lernen, hinzuhören. Und wo uns das nicht gelingt, eben zu sagen, hier nehmen wir uns in Liebe einander an und sagen, komm, lass uns weitermachen. Lass uns weitermachen. Wir haben hier unterschiedliche Meinungen, aber das ist doch nicht heilsentscheidend. Wir sind doch bei Christus. Er ist doch unsere Mitte. Und das zählt. Und dann weiterzugehen. Versteht ihr? Liebe ist für Jesus keine Nebensache, kein Sahnehäubchen. Liebe ist nichts, was erst dann entsteht, wenn alle alles richtig machen und wir einander verstehen und wir ein total homogener Haufen sind, die die gleiche Musik mögen, die den gleichen Lebensstil haben und sonst irgendwas. Dann entsteht Liebe. Sagt Jesus, nein! Weil es nicht um Eros geht, sondern um Agape. Und deswegen sagt Jesus, ich gebe euch dieses neue Gebot, dass ihr einander lieben sollt. Und daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jüngerinnen und Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Toll. Ich mag das sehr, auch wenn es sehr radikal ist. Lass uns beten. Jesus, und wir haben diese Aussage von dir schon so oft gehört. Und wir merken, dass wir ganz oft scheitern, weil wir permanent Eros und Liebe miteinander verwechseln. Oder weil wir selber so verletzt sind, dass wir aus eigener Kraft nicht mehr lieben können. Oder weil wir scheitern, weil der andere einfach so anders ist, dass wir das nicht aushalten können. Oder weil wir das Gefühl haben, selber zu kurz zu kommen. Oh Jesus, räum da bitte bei uns aus. Du hast uns gerettet. Du hast dich zum Mittelpunkt unseres Lebens und dieses Universums gemacht. Du bist der König. Du bist unsere Mitte und nicht unsere Meinung und Überzeugung und unsere Wünsche. Du bist unser Herr. Und hilf uns, das zu leben. Hilf uns, aus dieser Mitte zu dir heraus füreinander da zu sein. Nicht erst dann, wenn wir uns mögen, sondern weil du unsere Mitte bist. Dass wir es aushalten. Hilf uns immer wieder neu, das in den Blick zu bekommen, dass es um diese Liebe geht. Die Liebe, die wir füreinander haben, weil du sie in uns angelegt hast. Und wir danken dir dafür. Und wir bekennen dir, dass wir auch schuldig geworden sind aneinander. Wir bekennen dir, dass wir dem anderen Schuld nachtragen und uns oft selber damit belasten. Und wir bitten dich, dass du uns davon frei machst. Danke, dass du dafür gestorben bist, damit wir eine ganz neue Form von Beziehung leben können. Danke für diese Gemeinde. Und wir bitten dich, Herr, lege deinen Segen darauf, dass in Fulda durch diese Gemeinde Menschen erkennen, dass wir deine Jüngerinnen und Jünger sind. Amen.
Schön, dass du bis hierher dran geblieben bist. Falls du uns unterstützen möchtest oder einfach mehr über unsere Arbeit erfahren willst, schau gerne auf eg-fulda.de vorbei. Bis bald.